Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 24. Mai 2009. Das Thema der Predigt lautet: Das Beste geben und Frucht bringen. Spricht Pastor Wilfried Bohley aus Leichingen.
Heute Morgen und freue mich so jedes Jahr einmal, meistens im Rahmen eurer Aktion, 40 Tage zu einem Gottesdienst bei euch zu sein. Das ist schön, da als jemand, der immer unterwegs ist, in immer anderen Gemeinden, jedes Wochenende, da ist es schön, auch mal wieder in dieselben Gemeinden zu kommen, sozusagen nach Hause zu kommen, wenn auch Ennhuberstraße nicht ganz das Zuhause ist, aber doch beinahe, denn von Ulm ist es ja gar nicht weit. Das ist sozusagen vor der Haustüre. Es ist also schön, mal wieder bei euch zu sein, bekannte Gesichter zu sehen, und auch neue Gesichter, das ist auch ganz besonders schön, eine Gemeinde, die viele neue Gesichter hat, das zeigt, dass es Leben in der Gemeinde gibt. Es ist dann auch ganz besonders schön, wenn man da hinkommt und das Poster des Evangelisationswerkes hängen sieht. Und es ist besonders unschön, wenn man es nicht hängen sieht. Wie zum Beispiel hier, aber seit heute Morgen hängt es. Das ist wie wenn der Pastor zum Hausbesuch kommt, dann wird die Bibel vom Staub abgeblasen und auf den Tisch gelegt. Und wenn der Leiter des Evangelisationswerkes kommt, dann wird auch noch ganz schnell das Poster aufgehängt, weil ich es nämlich angeordnet habe. Ja. Man muss auch mal lachen können, aber insgesamt, es dient der Fürbitte. Lasst es nicht einfach liegen, sondern denkt dran in der Fürbitte auch an unsere Einsatztermine der Zeltmission. Ein Termin fängt morgen in Serbien an, in Pivnice. Und das ist auch ein ganz besonderes Gebetsanliegen. Serbien ist eine sehr, sehr schwierige Situation, auch politisch vor allen Dingen sehr schwierige Situation. Und wir hoffen, dass wir alles wieder wohlbehalten nach Hause bekommen. Das ist in Serbien nicht selbstverständlich. Deswegen sind wir da immer ein bisschen nervös bei solchen Terminen, weil da geht doch etwas die Uhren anders als bei uns. Das sind einfach Gebetsanliegen. Ich könnte natürlich jetzt viel aus der Arbeit erzählen, will ich aber nicht, sondern ich habe hinten am Ausgang zwei neue Informationsflyer mitgebracht. Der eine über das Evangelisationswerk insgesamt und der andere über die Arbeit von EMK Mobil und Zeltmission. Beide liegen hinten aus am Ausgang, da dürfen Sie nachher sich gerne bedienen. Das, was Sie hier im Laufe der Predigt sehen, brauchen Sie sich nicht zu merken, erst recht nicht mitzuschreiben. Sie können auch die ganze Predigt jetzt schlafen, denn Sie bekommen alles schriftlich mit nach Hause. Das ist alles, was hier draufsteht auf einem Blatt, das ich Ihnen am Ausgang verteilen werde. Wenn Sie also jetzt sanft einschlafen, dann ist das auch nicht so schlimm. Ich werde Sie aber dann schon unsanft wecken. Wir kommen zum nächsten Bild und lassen uns einmal die folgenden Wörter einige Augenblicke auf uns wirken. Die Frage, was spricht uns mehr an? Die linke Spalte oder die rechte Spalte? Da heißt es Mittelmäßigkeit, Gleichgültigkeit, Fruchtlosigkeit, Enttäuschung, Erwartungslosigkeit. Das ist so eine logische Abfolge. Die Wörter sind nicht einfach so dahin geschrieben, sondern die sind eigentlich sowas wie eine Abfolge, das eine wächst aus dem anderen. Oder die rechte Spalte. Hohes Niveau, völlige Hingabe, viel Frucht, große Freude, realistische Erwartung. Also für mich ist es ganz klar, die rechte Spalte, die jungen Leute würden sagen, macht mich an. Oder sie würden sagen, das hat was. Oder voll fett. Die linke Spalte dagegen, die zieht mich mit ihrem negativen Klang geradezu hinunter. Leider leben viele Menschen, Christen und Gemeinden, in ihrem Denken, in ihrem Erleben und ihrem Handeln ganz tief in der linken Spalte. Und sogar noch mehr, sie reagieren geradezu aggressiv und abwehrend, wenn die Wörter, die auf der rechten Spalte stehen, zur Sprache kommen. Nun lautet unser Thema heute, das letzte im Rahmen der 40-Tage-Aktion, das Beste geben und Frucht bringen. Von dem Bischof Schnesi, fruchtbare Gemeinden und was sie auszeichnet. Es geht um den Bibeltext, den wir vorhin gehört haben, aus Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Und ich möchte versuchen, in 7 Schritten etwas zu diesem Text zu sagen. Also so kurz vor dem Kaffee trinken werden Sie schon alle zu Hause sein, denke ich mal. Jesus bezeichnet sich in, jetzt hätten Sie lachen sollen, gell? Also im Konzept stand Lachen, Ausrufezeichen. Jesus bezeichnet sich in diesem Bild selber als einen Weinstock und er nennt uns seine Nachfolger und Nachfolgerinnen die Reben. Und diese Reben werden in unserem Text in Johannes 15 mit 7 verschiedenen Eigenschaften näher beschrieben. Erstens, die Reben sind vollkommen abhängig. So wie die Reben eines Weinstocks niemals für sich allein bestehen können, so sind wir als Christen und als Gemeinde völlig abhängig von Jesus. Am Schluss heißt es, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und liebe Gemeinde, das müssen wir zu Anfang unseres Nachdenkens über das Thema das Beste geben und Frucht bringen ganz klar festhalten. Gemeindeaufbau, Gemeindewachstum oder Frucht kann man nicht machen. Das ist ja der Vorwurf, den wir im Evangelisationswerk, auch ich, auch die Sekretäre für Gemeindeaufbau, fast jeden Tag hören. So nach dem Motto, ihr denkt wohl, wenn man bestimmte Konzepte umsetzt in die Praxis, dann funktioniert das. Dann kommt Wachstum und Frucht sozusagen automatisch. Das ist absoluter Unsinn und vor allem es ist völlig unbiblisch. Und es wurde von niemand je auch nur andeutungsweise behauptet. Man kann es nicht machen. Wir sind alle absolut von Jesus, vom Geist Gottes, von seinem Wirken abhängig. Ich kann es nicht oft genug betonen. Aber es gibt auch den gegenteiligen Satz, man kann Wachstum erfolgreich verhindern. Das ist etwas anderes. In Klartext, wenn wir etwas Bestimmtes tun und unser Bestes geben, ist uns keine Frucht garantiert. Wenn wir es aber nicht tun und nicht unser Bestes geben, wird es kaum zu Frucht kommen. Nun müssen wir natürlich noch etwas ganz schnell klären. Was meint Jesus denn, wenn er von Frucht spricht? Frucht hat mit Wachstum zu tun. Und es geht Jesus hier um Menschen. Menschen sind Frucht, die heranwachsen. Menschen sind Frucht, die wächst, die reif wird und neue Frucht hervorbringt. Und das Wachstum hat mindestens 3 Dimensionen. Erstens, es gibt organisches Wachstum. Gesunde Christen, gesunde Gemeinden wachsen organisch, innerlich zusammen. Wie ein Organismus. Sie lassen sich nicht auseinander dividieren. So nach dem Motto, einer gegen alle und jeder gegen jeden. Situation in vielen Gemeinden. Einer gegen alle, jeder gegen jeden. Gesunde Gemeinde ist immer organisch zusammenwachsende Gemeinde. Zweitens, es gibt qualitatives oder geistliches Wachstum. Gesunde Christen und Gemeinden wachsen geistlich. Ein ebenfalls immer stärker werdendes Problem in unseren Gemeinden, die Lehre wird immer dünner. und der geistliche Grundwasserspiegel sinkt immer tiefer. Er wird immer niedriger. Ich sage immer wieder den frechen Satz bei Gemeindeseminaren, viele Christen wissen überhaupt nicht mehr, was sie glauben. Manche wissen noch, was sie glauben, aber sie wissen nicht, warum sie es glauben. Glauben und Denken gehören zusammen und dürfen nicht auseinanderdividiert werden. Drittens, es gibt schließlich auch quantitatives oder zahlenmäßiges Wachstum. Aber das steht nicht im Mittelpunkt, aber es kann auf Dauer in einer gesunden Gemeinde eigentlich nicht ausbleiben. Wer dagegen polemisiert, vergisst, dass es immer um Menschen geht. Menschen, die den Weg zu Jesus und in die Verbindlichkeit der Gemeinde finden sollen. Aber wir halten noch einmal fest, das alles können wir nicht machen. Mit keinem noch so guten Konzept. Denn die Reben sind vollständig abhängig vom Weinstock. Das war der erste Punkt. Die restlichen 6 werden etwa doppelt so lang. Zweitens, die Reben sind fest verbunden. So wie jede einzelne Rebe mit dem Weinstock fest verbunden ist, so müssen wir als Christen und als Gemeinden mit Jesus, mit Gottes Wort und untereinander verbunden sein. Ich erinnere da nur an Bibelstunde, Hauskreis, Kleingruppe. Es gibt auf Dauer kein Christsein als freischaffender Künstler. Eine Rebe, die auch nur ein ganz klein wenig angeknickt ist, verwelkt rasch und wird dürr. Wir sind schon bei drittens. Die Reben sind sorgfältig vorbereitet. Der Winzer kümmert sich monatelang intensiv um den ganzen Weinstock und jede einzelne Rebe. Wenn wir an unser Thema denken, das Beste geben und Frucht bringen, so ist dieser Punkt sehr wichtig. Und er wird oft vernachlässigt oder ganz vergessen. Wir können unser Bestes nur geben, wenn wir dafür geschult sind, wenn wir darin begleitet werden und dann wertschätzend auch von Zeit zu Zeit unseren Dienst auswerten. Das heißt, wir müssen unsere Mitarbeitenden, und da spreche ich jetzt ganz besonders zu den verantwortlichen Schwestern und Brüdern der Gemeindeleitung. Wir haben im Evangelisationswerk ein extra großes Wochenendseminar Grundlagen geistlicher Gemeindeleitung. Das kann ich immer nur sehr empfehlen, vor allem, weil ich selber halte eher. Ich spreche also besonders zu den Schwestern und Brüdern der Leitung. Leitende Personen haben die Aufgabe, Mitarbeitende zu befähigen für ihren Dienst. Sie zu schulen, sie in ihrem Dienst zu begleiten. Und dann natürlich den auch gelegentlich auszuwerten. Neudeutsch sagt man evaluieren dazu. Wie oft lassen wir unsere Mitarbeitenden allein? Von Wertschätzung ihres oft jahrzehntelangen treuen Dienstes keine Spur. Höchstens von Kritik, wenn etwas einmal nicht so gut gelaufen ist. Wer kann und will da sein Bestes geben und Frucht bringen? Viertens, die Reben sind fachkundig beschnitten. Das ist nicht angenehm. Das schmerzt, aber es ist nötig. Und was bedeutet das im Leben eines Christen und einer Gemeinde konkret? Beschneidung. Beschneidung kann geschehen im Gebet vor Gott, im Stehen vor Gott, in der Erkenntnis von Schuld und Versagen, in der frohmachenden Erfahrung von Vergebung und Neuanfang. Und auch das geschieht oft in der Begegnung untereinander, in der Begegnung mit Gottes Wort, in der Gemeinschaft eines Hauskreises, oder einer anderen Kleingruppe. Das ist ja das, was die Methodisten erfunden haben. Also man kann sich streiten drüber, ob es nicht die Brüdergemeinde, die Herrenhuter erfunden haben. Sagen wir mal so, die Herrenhuter haben es erfunden. Aber Wesley hat es richtig groß gemacht. Die Kleingruppe. Machen wir einmal einen kleinen Ausflug in die Kirchengeschichte. Was war denn der Unterschied zwischen Wesley und Whitfield? Also Konfirmandenkinder, also kirchliche Unterrichtskinder sind keine da, gell? Wenn die da wären, die würde ich jetzt gleich befragen. Und in meiner Zeit mussten die das nämlich lernen. Ich sage das so ein bisschen schwarz-weiß gemalt, so ein bisschen lustig. Was war der Unterschied zwischen Wesley und Whitfield? Beide haben evangelistisch gepredigt im Freien. Bei beiden kamen Hunderte, Tausende von Menschen zum Glauben. Whitfield hat gepredigt, die Leute kamen zum Glauben, er hat sich darüber gefreut, verabschiedet und ist weitergezogen. Es ist keine Whitfield-Kirche überliefert. Die Leute sind verlaufen, im Sand verlaufen. Was hat Wesley gemacht? Er hat gepredigt, die Leute haben sich bekehrt, er hat sich gefreut. Und dann hat er sie sozusagen nach vorne kommen lassen und antreten lassen in einer Reihe und hat abgezählt von 1 bis 10. Und zu dem 10. hat er gesagt, du bist der Leiter von den 9. Ich karikiere ein bisschen. Und das war doch die Kleingruppe. So hat er das System der Kleingruppen, der Hauskreise erfunden oder ausgebaut, das die Brüdergemeinde erfunden hat. Die Beschneidung, halten wir das aus, wollen wir das? Das ist eine wichtige Voraussetzung, um Frucht bringen zu können. Kommen wir zum 5. Die Reben sind ergeben das Beste. Jetzt kommen wir eigentlich zum Kern unseres Themas. Denken wir noch einmal an die eingangs aufgezählten Wortpaare, die uns anmachen und die uns abstoßen. Mittelmäßigkeit. Das führt in eine Spirale abwärts. Wie ein Teufelskreis, der einen immer weiter hinunterzieht. Hohes Niveau dagegen führt in eine Aufwärtsbewegung, die uns immer wieder neu motiviert, noch besser zu werden. In der Schule hatten wir einmal einen Lehrer, der immer wieder zu sagen pflegte, das Bessere ist des guten Feind, aber das Beste ist des besseren Feind. Darum geht es, unser Bestes geben. Als Reaktion auf das Buch, das wir ja vom Evangelisationswerk rausgebracht haben, von Bischof Schnesi, habe ich einige Zuschriften bekommen, ist auch ganz interessant, habe ich dir auch noch nicht erzählt. Einige Zuschriften, unter anderem auch von 2, 3 Pastoren, einer hat sogar angerufen. Und er war genau über diesen Punkt ausgesprochen erbost. Das ist ja mal wieder typisch für euch, ihr wollt die Leute ausbeugen. Das Beste, das Beste. Die Leute, die sind so müde, die sind so kaputt im Beruf, im Alltag, in der Familie. Überall sollen sie das Beste geben. Jetzt kommt ihr und wollt das auch noch. Er war richtig aufgebracht. Immer wieder wird das eingewendet. Wir sind doch so gefordert und gestresst. Soll das in der Gemeinde auch noch so werden? Ist das nicht der Ort des Aufatmens, wo man endlich einmal nichts tun muss? Meine Antwort ist nein, das ist nicht die Quelle des Stress, denn der ist nämlich schon lange da. Der ist nämlich vor allem dann da, wenn wir nicht unser Bestes geben. Weil es nämlich in die Spirale abwärts führt. Das ist es, was Dauerstress auslöst. Nicht etwa, wenn wir uns bemühen, besser zu werden in unserem Dienst. Was meint das Beste geben? Ich denke, es bezieht sich zum einen auf unsere Mitarbeit in der Gemeinde, da komme ich gleich nochmal darauf, die Vorbereitung, aber auch auf das, was wir der Gemeinde weitergeben. An Geld, an Sachwerten. Ist ein alter, stark gebrauchter Kaffeeautomat, den wir großzügig für den Kirchenkaffee spenden, gut genug? Oder sollte es nicht vielleicht doch ein neuer sein? Immer wieder bekommen wir auch im Evangelisationswerk für die Zeltmission Sachen als Spende. Zweimal schon ist es in meiner Amtszeit passiert, dass jemand uns einen sehr älteren, einen schwäbisch sagt man saumäßig alten, LKW spenden wollte. Ein völlig abgewirtschaftetes Fahrzeug. Wir haben ausgerechnet, allein der TÜV würde etwa 10.000 D-Mark waren das damals verschlingen, um ihn über den TÜV zu bringen. Ein Fahrzeug, das man kostenlos loswerden wollte und nebenbei bemerkt auch noch eine Spendenbescheinigung bekommen. Von frommen Gemeindegliedern. Ist das gut genug für Gott? Und wie beleidigt waren die beiden Familien, als wir ihnen gesagt haben, sorry, das können wir nicht, das kostet uns mehr, das Auto zu entsorgen, bitte bringen Sie es zum Schrott. Der eine hatte nicht mal Bereifung, da musste man noch die Reifen besorgen dazu, dass er wegfahren konnte. Der stand nämlich aufgebockt ohne Reifen. Ist das gut genug für Gott? Oder die alte Sitzgruppe für den Sitzungsraum in der Gemeinde? Das Beste ist eben das Beste und nicht das Zweitbeste. Und bekommt die Gemeinde den Beitrag, der von unserem Einkommen übrig bleibt, nachdem wir alle unsere Bedürfnisse befriedigt haben? Also da bleibt bei mir nichts übrig. Ich denke aber, es geht hier vor allem nicht um die Sach- und Geldwerte, die natürlich auch, sondern es geht um unseren Dienst, um die Vorbereitung darauf und wie wir ihn tun. Das bedeutet nicht, dass wir keine Fehler machen dürfen. Um Himmels Willen ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil, wer viel tut, macht viele Fehler. Wer wenig tut, macht weniger Fehler. Es soll Leute geben, die keine Fehler machen. Sie haben verstanden. Aber es bedeutet, dass wir uns redlich bemühen. Dass wir bereit sind zu lernen, uns weiterbilden zu lassen, auch wenn es Zeit kostet. Und Zeit, das ist ein weiterer Aspekt. Wir reden gelegentlich vom Zehnten unseres Einkommens. Also ich habe als Gemeindepastor immer darüber geredet und den Leuten das Geld so aus der Tasche gezogen. Wir haben nämlich viel Geld. Der Herr ist unglaublich reich in den Taschen der Gläubigen. Aber die Zeit, das ist ein anderer Aspekt. Ich rede gerne vom Zehnten unserer Zeit. Bekanntlich hat die Woche 168 Stunden, also etwa 17 Stunden, das wäre so der Zehnte unserer Zeit. Wie wäre es, wenn wir einmal konsequent den Zehnten unserer wöchentlichen Zeit Gott zur Verfügung stellen würden? Ein sechstes. Die Reden bringen Frucht. Und hier geht es natürlich vor allem um Menschen, also auch um Zahlen. Wer grundsätzlich gegen Zahlen polemisiert, spricht letztendlich auch gegen Menschen. Ich höre das immer wieder. Bei jeder Konferenz können wir das hören, wenn Statistik genannt wird und so weiter. Ja, die Zahlen, ihr, das ist ja ein Fetischismus und ihr klebt ja an den Zahlen. Wir haben nur wieder mal 300 Mitglieder in der Konferenz verloren. Pro Jahr. Das sind nicht Zahlen, das sind Menschen. Wenn wir von Zahlen reden, reden wir immer von Menschen. Es ist unsere Aufgabe als Christen und als Gemeinde, anderen den Weg zu Jesus und zur Gemeinde zu zeigen. Eine Frage, die man heute eigentlich gar nicht stellen darf, weil sie beinahe als unanständig betrachtet wird. Ich wage es trotzdem immer wieder nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert, sie zu stellen, nämlich wann hat zum letzten Mal ein Mensch durch sie zum Glauben an Christus gefunden? Letztes Jahr? Vor 10 Jahren? Oder noch nie? Ich vermute, Antwort 3 müssten die meisten von uns geben. Bedenken wir, Schafe produzieren Schafe und nicht der Schäfer. Der Schäfer betreut die Herde und ermöglicht den Schafen, Schafe zu produzieren. Aber es geht ja noch um einen anderen, weiteren Aspekt, der das Bild vom Weinstock und den Reben ein wenig sprengt. Es geht um das eigentliche Ziel eines Apfelbaumes. Also was ist das eigentliche Ziel eines Apfelbaumes? Naja, wir würden sagen, viele gute Äpfel zu produzieren, weil wir die ja essen wollen oder weiterverarbeiten wollen. Das ist unser Ziel. Der Apfelbaum hat ein ganz anderes Ziel. Nämlich die eigentliche Bestimmung eines Apfelbaumes ist, neue Apfelbäume hervorzubringen. Das interessiert uns erstmal weniger, wenn wir nicht Gärtner sind und eine Plantage haben, eine Baumschule, sondern uns interessiert Äpfel. Aber den Apfelbaum interessieren neue Apfelbäume. Was ist das eigentliche Ziel einer Gemeinde? Es kann weder sein, eben gerade nochmal davongekommen zu sein und zu überleben. Ziel mancher Gemeinden. Hoffentlich überleben wir noch eine Weile. Es kann auch nicht das letzte Ziel sein, ein wenig oder stark zu wachsen. Das natürlich auch. Das eigentliche Ziel sollte sein, neue Gemeinden, Tochtergemeinden zu gründen. Jedes Jahr schließen wir im Bereich der Süddeutschen Konferenz einige Predigtplätze oder auch ganze Gemeinden. Und dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren voraussichtlich noch verstärken. Verstärken müssen, aus personellen, aber auch aus finanziellen Gründen. Aber wie viele neue Gemeinden gründen wir? Alle 5 oder 7 Jahre wagen wir einen zaghaften Versuch. Im Bund der Freien Evangelischen Gemeinden gibt es das Ziel, in Deutschland in 10 Jahren 100 neue Gemeinden zu gründen. Mittlerweile haben sie Halbzeit. Und ihre Bilanz sieht gut aus. Sie werden voraussichtlich dieses Ziel erreichen. Das Beste geben und Frucht bringen heißt, das Reich Gottes, die Gemeinde und Kirche Jesu Christi zu bauen. Ich komme zum 7. und letzten Punkt. Die Reben ehren den Winzer. Das ist unsere eigentliche Bestimmung als Christen und als Gemeinde. Es geht um Gottes Ehre. Unser ganzes Leben soll ihn ehren und verherrlichen. Darin liegt der Sinn unseres Lebens, da liegt die Bestimmung. Und damit ist auch ganz klar die immer wieder in unseren Tagen neu stark aufbrechende Sinnfrage beantwortet. Das ist der echte Lobpreis. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Lobpreislieder im Gottesdienst, wenn es nicht zu viele sind und wenn ihr Text eine einigermaßen gute theologische, geistliche Aussage hat. Manche sind ja ziemlich dünn. Aber der eigentliche Lobpreis geschieht nicht durch unsere Lieder oder unsere Anbetung, sondern der eigentliche Lobpreis geschieht durch unser ganzes Leben. Das durch treue Hingabe an Jesus Christus und treuen Dienst für ihn, ihn ehrt. Eben dann, wenn wir das Beste geben und Frucht bringen. Denn Jesus sagt, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ich lade uns am Ende dieser Aktion 40 Tage ein, sich diese Wortreihe vom hohen Niveau ganz persönlich zu eigen zu machen. Es ist die Wortreihe, die aufbaut, die motiviert, die uns anmacht, die voll fett ist, die den Plan Gottes für unser Leben als einzelne Christen und als Gemeinde, die dem Plan entspricht. Lassen Sie uns in allen Bereichen, Diensten und Dingen unser Bestes geben und Frucht bringen, damit der Bau des Reiches Gottes wächst und er selbst durch unser Leben verherrlicht wird. Nun habe ich hier heute Morgen, das ist Ihnen vielleicht noch gar nicht aufgefallen, bei dem schön geschmückten Abendmahlstisch einen Weinstock mitgebracht. Einen Weinstock und er treibt auch schon die ersten Reben aus. Den habe ich im Unterland in Gütlingen bei Heilbronn bei einem Weingärtner unserer Gemeinde dort besorgt. Bin ich extra hingefahren, also fast extra hingefahren, also beinahe extra. So auf dem Weg habe ich es mitgenommen. Und ich möchte euch als Gemeinde symbolisch diesen Weinstock überreichen. Ihr könnt ihn natürlich nicht hier am Kirchengrundstück pflanzen, denn das ist viel zu klein. Das war mir auch bewusst vorher. Und vielleicht zieht ihr ja auch irgendwann mal um und dann müsste er ja wieder umziehen. Aber ich denke, dass jemand von euch, und ich habe vorhin gehört, der Pastor hat einen Garten in seinem Haus, dass jemand von euch den Weinstock so lange behüten, beherbergen kann, bis ihr ein neues Grundstück habt und vielleicht sogar dort ihn selber pflanzen könnt. Ich möchte ihn also der Gemeinde und dem Pastor in seine Obhut geben. Und er soll ein Symbol, ein Zeichen dafür sein, dass die Gemeinde wächst und dass die Reben wachsen und dass sie Frucht bringen. Ich weiß nicht, ob er hier wachsen kann und Frucht bringen. Also der Weingärtner in Büglingen meinte, also im Raum München wäre das schon möglich. Natürlich nicht ganz so süße Trauben wie im Unterland, aber es wäre möglich, dass er zumindest überlebt und dass er, naja, das ist nicht selbstverständlich, und dass er auch sogar einzelne Frucht bringt. Und er soll uns erinnern an diese Aktion 40 Tage und ganz besonders an das Letzte, nämlich das Beste geben und Frucht bringen. Deswegen überreiche ich ihn dir, aber ich lasse ihn hier vorne, oder du kannst ihn hier vorne wieder hinstellen. Und nun wollen wir beten und, wenn es möglich ist, dazu aufstehen. Danke, Herr Jesus, dass wir es nicht machen müssen, dass es nicht abhängig ist von uns und unserem Können, unserem Einsatz, sondern dass dein Geist es ist, der es wirkt, nämlich die Frucht, das Wachstum. Aber du willst uns befähigen, du willst uns zurüsten, dass wir unser Bestes geben. Unser Bestes für dich, für dein Reich, für den Bau deiner Gemeinde. Und du möchtest uns zurüsten, dass wir Frucht bringen können. Frucht, die in Menschen besteht, Frucht, die auch in neuen Gemeinden besteht. Danke, Herr, dass du dabei bist und dass du es letztlich bist, aber dass du uns vorausgehst. Danke, Herr, für diese Aktion der letzten 6 Wochen, die in dieser Woche zu Ende geht, für die Frucht, die daraus entstanden ist in unserem eigenen Leben, im Nachdenken, in der Beziehung zu dir. Schenke nun, dass das, was wir aus diesem Buch gelernt haben, Praxis wird in unserer Gemeinde, in unserem Alltag, in unserem eigenen Leben. Und wenn wir nun an die neue Woche denken, dann haben wir manches geplant. Von manchem haben wir eine Ahnung, was auf uns zukommt, und von vielem haben wir keine Ahnung, aber du weißt es. Du wirst uns vorausgehen und wir dürfen dir folgen. Und so wollen wir jetzt all das, was uns dankbar und froh macht und was uns vielleicht auch zur Umkehr mahnt und was uns in Bitte und Fürbitte hineinführt, mit Bedenken und Einschließen in dem Gebet, dass überall heute auf der Welt deine Kirche betet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.